hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Wir machen weiter in unserer Predigtreihe Amazing Grace. Das heißt auf Deutsch erstaunliche Gnade. Wir haben letzten Sonntag damit angefangen und da haben wir gehört, dass Gnade herrscht. Und das ist es, ne? Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann springt uns von Jesus so richtig die Gnade entgegen. Ja, jede Zeile im Neuen Testament zeugt eigentlich von dieser großen Gnade, die Gott mit uns hat. Wir haben da letzten Sonntag sowas demonstriert hier vorne mit Stühle und es hat ausgedrückt, wie Gott uns sucht, dass er nicht fern ist von uns, dass er sich nicht zurückzieht von uns, egal was wir verbockt haben und verbrochen haben. Er ist da und er sucht dich und er sucht mich und er möchte mit dir zusammen sein. Und egal in welcher Situation du steckst, sein Licht scheint auch in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ja, er ist da. Und da machen wir heute richtig weiter. Und der Bibeltext von heute ist in Johannes 1, 16 bis 17. Ich finde es einen ganz phänomenalen Bibelvers. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Wir alle, heißt es hier, haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Wow. Stimmt das? Geht's dir so? Lebst du jeden Tag so, als würdest du ganz neu diese Gnade immer wieder neu empfangen in deinem Leben? Ja, wir sehen da zwei Seiten. Denn durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus sind Gnade und Wahrheit gekommen. Es wird heute ein bisschen gehen so, Gesetz und Gnade. Worunter stehen wir in unserem Leben? Stehen wir unter Gesetz, unter Gesetzlichkeit? Oder erleben wir die Gnade Gottes, die über uns herrscht? Das Gesetz, wenn wir das Gesetz angucken, wenn wir unter dem Gesetz stehen, ja, dann heißt es immer, du sollst. Ja, du sollst, du musst, tu dies, tu das, damit. Ja, das ist das Gesetz, auch wenn man das Gesetz von Mose aufschlägt oder wenn man auch das deutsche Gesetz, da heißt es so und so muss man sich verhalten, sonst kommt die und die Strafe, wenn man sich nicht dran hält. Ja? Oder tu dies, damit. In der Bibel finden wir ganz oft, ne, liebt einander, ja, damit zum Beispiel Segen kommen kann in unserem Leben. Oder ehre deine Eltern, damit du ein langes Leben haben wirst. Ja? Also dieses damit, ich tue etwas damit, fast wie so ein Automat. Ja? Also wenn ich dieses Gesetz und dieses Gebot halte, schmeiß die Münze raus, rein, zack, kommt unten dann das gewünschte Ergebnis heraus. Und wenn ich das nicht mache, kommt eben die Anklage raus. Der Sinn von Gesetz ist, dass wir ein gutes Leben haben. Ja, das ist eigentlich was Gutes. Gesetz ist gut, oder? Wir würden schon sagen, Gesetze sind schon wichtig. Stellt euch vor, es gibt keine Gesetze. Dann könnte ich einfach zu dir gehen und einfach alles mitnehmen, was du besitzt und sagen, das ist doch okay, gibt ja gar kein Gesetz. Ich kann ja machen und tun, was ich will. Deswegen, wir wissen, Gesetz ist gut, damit wir miteinander leben können. Damit man sich mit seinem Nächsten verträgt zum Beispiel, damit man keine Sünde macht, ja, weil wir wissen, okay, das ist schlecht, das sollen wir nicht machen. Oder auch, damit man Gott gefällt. Was muss ein Jüngling tun, um sträflich vor Gott zu sein, wenn er sich hält an Gottes Wort? Ja, so alttestamentlicher Text. Wenn er sich hält an Gottes Wort, damit man Gott gefällt. Und manchmal kommen auch diese Haltungen bei uns Christen so, ja, ich mache das, weil Gott ja daran gefallen hat. Ich mache dies und jenes, weil ich dann vielleicht mir ein paar Punkte bei Gott sammle. Denn wenn ich jetzt wieder Bibel lese, dann weiß ich, wird er mich segnen. Also auch dieser Automat. Ich lese Bibel, damit ich gesegnet werde. Ich gehe in den Gottesdienst, weil man das halt so macht und weil sonst fühle ich mich irgendwie schlecht, weil ja, Gott da nicht so ganz auf meiner Seite ist. Ja, man hat das Gesetz, da hat man auch Handhabung, wie man strafen soll. Ja? Also man weiß, das sind die Vorgaben. Und dann weiß ich, aha, wer die Vorgaben nicht erfüllt, kann ich auch strafen. Und das mosaische Gesetz bezog sich auf alle Lebensphasen und auf alle Lebensbereiche. Ja, man wusste, dies ist der Wille Gottes, denn das mosaische Gesetz ist ja von Gott auf dem Sinai, dem Mose gegeben worden. Das ist das, was Gott will, der Wille Gottes. Man muss sich daran halten, sonst traf einem auch enorme Strafe. Und wenn ich so in unsere Christenheit reingucke, merke ich, wie wir manchmal dieses Gesetz und die Gnade vermischen. Wir tun es, damit Gott uns segnet. Wir tun damit, sich taufen lassen, damit man jetzt dazugehört, damit man ja, sich entschuldigen, damit auch mir vergeben wird. Wenn ich das nicht tue, ist Gott böse auf mich und er zieht sich zurück. Aber wie wir letztes Mal schon gehört haben, Gott zieht sich nicht zurück von dir. Ja? Er zieht sich nicht zurück von dir. Das Gesetz, ich sage, ist auch ganz natürlich, es ist ganz menschlich. Anklage und Verdammnis ist ganz menschlich. Woher kommt denn das? Wir können sagen, ja, aus unserer alten Natur. Wir sind so, weil wir einfach Sünder sind. Wir klagen einander an. Wir haben immer wieder schlechte Gedanken. Wir verdammen uns einander und auch selbst. Aber woher kommt es? Ich glaube, es fing ganz am Anfang an bei Adam und Eva. Adam und Eva im Paradies. Ja. Und was haben sie gemacht? Sie haben von dem Baum gegessen, von dem sie nicht essen sollten. Und das war der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Eigentlich sollten sie davon gar nicht essen. Also diese Unterscheidung, das ist schlecht, das ist böse und das ist gut. Die Unterscheidung von Guten und Bösen, dieses Richten, einander verurteilen, Gesetze. Sondern sie sollten essen von dem anderen Baum, von dem Baum des Lebens. Aber was haben sie gemacht? Sie haben von der falschen Frucht gegessen. Und das ist unser Dilemma, in dem wir stehen, in dem wir sind. Wir als ganze Menschheit sind in dieser Gesetzlichkeit drinnen. So ist es, das sind die Vorschriften, so handeln wir. Und so machen wir es. Und wenn wir die nicht erfüllen, dann geht es uns schlecht. Gesetz und Gericht sind Wesenszüge des gefallenen Menschen. Die Sünde. Durch das Gesetz kommt es zur Übertretung. Kein Gesetz, wo kein Gesetz ist, ist auch keine Übertretung. Ja? Also wenn du im Auto fährst und da steht dann das Schild 120, dann weißt du, du kannst jetzt 120 fahren. Aber wenn da gar kein Schild ist auf der Autobahn, was heißt das? Fahr, gib Gas, so viel du magst, gib richtig Vollgas. Und dann kannst du losbrausen mit deinem Auto. Und wenn dann die Polizei dich anhält und sagt, hallo, Sie sind zu schnell gefahren, was kannst du dann sagen? Da war kein Schild. Und wenn da wirklich kein Schild war, dann kann die Polizei noch sowas sagen gegen dich. Nee, du kannst so schnell fahren, wie du magst. Denn da, wo kein Gesetz ist, ist auch keine Übertretung. In Römer 4, Vers 15 heißt es, denn das Gesetz zieht Gottes Zorn nach sich, weil es übertreten wird. Übertretungen gibt es nur dort nicht, wo es kein Gesetz gibt. Oder 1. Korinther 15, Vers 56, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Die Sünde, die Übertretung, kriegt seine Kraft durch das Gesetz. Denn wenn es nicht da wäre, gäbe es keine Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Und das Gesetz verleitet uns auch zur Sünde. Paulus sagt es ja auch in Römer 7, 8 bis 11. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierde nach aller Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Ich aber starb. Und so fand ich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. Na, sag mal einem kleinen Kind, du darfst auf die Herdplatte nicht fassen. Was wird's machen? Ausprobieren. Drauf fassen. Ja, da, wo das Gebot ist, das verleitet zur Sünde. Boah. Und die Strafe? Wir werden schuldig. Wir fühlen uns verdammt. Bis zum Tod. Der Sünde sollt ist der Tod. 2. Korinther 3, Vers 6. Denn der Buchstabe, das Gesetz, das tötet. Die Sünde aber, denn der Sünde sollt ist der Tod. Das heißt, die Belohnung der Sünde ist die Strafe. Die kommt durch das Gesetz. Boah, krass. Das ist ein Giftstachel. Tu es und du wirst leben. Ne? Deswegen gab es ja die ganzen Gesetzesgelehrten im Alten Testament, die haben ganz genau gewusst, was richtig und was falsch ist. Die haben das mosaische Gesetz auswendig gelernt. Die wussten, die konnten das Tag und Nacht im Schlaf schon ein Lied davon singen. Die wussten ganz genau. Ja? Und man hat sich gegenseitig geschult und gelehrt im Gesetz, damit man auch ja keinen Buchstaben übertritt, keinen Fehler macht. Denn dann war einem der Segen Gottes verheißen. Und es gab Moralapostel, gegenseitig das Einhämmern, und das haben wir auch manchmal in unserer Mitte. Ja, ich rede jetzt nicht von unserer Gemeinde, ich rede von allen anderen Gemeinden. Ja, Moralapostel, so musst du leben, sonst kommt Gericht Gottes in deinem Leben. Oder auch nach Miltenberg. Miltenberg, kehr endlich um, sonst kommt Gericht über dich, Miltenberg. Die Welt, die böse Welt, die ist eh verdammt. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vor kurzem, das war in Amerika, da ist ein junger Mann zusammengeprügelt worden von seinen Eltern und letztendlich gestorben drunter, weil sie ihm die Sünde rausprügeln wollten in der Gemeinde irgendwo in Amerika. Wie ist das unter uns? Haben wir manchmal auch diese religiöse Tendenz, den anderen zu verurteilen, uns selbst zu verurteilen? Wie geht's mir damit? Ich bin nie genug vor Gott. Alles, was ich bringe, das reicht nicht. Und die anderen erst, die halten sich ja auch nicht so dran. Die sind ja alle ganz schlecht. Wir haben gehört, das Gesetz wurde uns durch Mose gegeben. Es ist etwas ganz, ja, wir sagen, Unpersönliches. Gesetze sind über uns bestimmt. Das hat mit meiner freien Entscheidung überhaupt nichts zu tun. Da wird dir gesagt, tu dies, tu das. Aber es hat mit mir nichts, ich muss mich dran halten. Aber es ist übergestülpt, es ist unpersönlich, es wurde gegeben. Es ist oft ein äußerliches Halten. Ich halte das Gesetz, dann kommt es. Ja. Es ist eine Distanz. Aber Jesus, als er kam, hat er das verschärft. Und er hat gesagt, hey, es geht nicht darum, nur äußerlich irgendwelche Gesetze zu halten, sondern es geht darum, sie auch innerlich zu halten. Denn zum Beispiel, wenn du als Mann eine Frau nur anguckst und schon solche Gedanken der Lust hast, dann begehst du schon Ehebruch. Nicht nur das äußerliche Halten, sondern auch das innerliche Halten. Denn wenn du dich innerlich schon nicht dran halten kannst, ja, dann machst du dich schon am ganzen Gesetz schuldig. Dann bist du schuldig. Jesus hat es verschärft auf allen Lebensbereichen, dass das Gesetz nicht nur äußerlich zu halten ist, sondern auch innerlich. Und ehrlich gesagt, keiner kann das. Keiner kann das. Hast du schon mal schlechte Gedanken über jemanden gehabt? Ja. Und Jesus sagt, wer seinen Bruder einen Narr nennt, der ist des Mordes schuldig. Rufmord in den Gedanken. Dann hast du eigentlich die Strafe verdient, die ein Mörder bekommt. Das kann kein Mensch halten. Fazit, das Gesetz ist gut. Das zeigt, dass jeder Mensch vor Gott gesündigt hat. Auch du und ich. Das Gesetz gibt der Sünde Kraft. Es verdammt uns, dich und mich und uns untereinander. Eine Frage, rettet dich das Gesetz? Hat das Gesetz Kraft, dich zu retten? Nein. Es kann dir deine Sünde vor Augen malen, deine Übertretung vor Augen malen, aber es wird dich nicht retten, es verdammt. Und jetzt gibt es natürlich, wenn man sagt, wir leben ja unter der Gnade, wir leben ja nicht unter dem Gesetz, aber es gibt so einen Ansatz. Der Ansatz ist so der menschliche Versuch, okay, wenn also das Gesetz die Kraft für die Sünde ist und wir nicht sündigen wollen, also entfernen wir das Gesetz einfach. Brauchen keine Gesetze mehr halten. Wow, und schon haben wir keine Sünde mehr. Wäre doch einfach, ne? Sich jetzt an keine Gesetze mehr zu halten. Die 68er-Bewegung, die Hippies, freie Liebe und so weiter, autonome Punks. Wir wissen es, jeder nach seiner Fasson darf sein, was, wer und wie du willst. Aber was merken wir? Das Resultat ist, das Unheil wird eigentlich noch größer. Die Probleme vermehren sich. Die Identitäten des Menschen, die werden zerstört, Persönlichkeiten zerstört, durch Egoismus verletzt. Das ist keine Lösung. Denn kein Mensch kann entfernen von sich aus, was Gott gesetzt hat. Ja, gegeben und festgesetzt hat. Und die Lösung Gottes sieht ganz anders aus. Ja. Wie nimmt er denn jetzt die Kraft aus der Sünde? Wie hat Jesus die Kraft aus der Sünde genommen? Man hat gesagt, hier, ich gebe euch neue Gebote, neue Gesetze, haltet die. Nein. Denn die Gesetze werden dich nicht retten, werden dich nicht verändern. Du kannst dir die 10 Gebote, ich weiß nicht, warum man das macht, sich im Zimmer an die Wand hängen und sagen, oh, das sind die 10 Gebote, das ist das Gesetz. Und jedes Mal, wenn du das anguckst, merkst du, oh, wie schlecht fühle ich mich da. Ich kann das irgendwie gar nicht alles halten. Ich probiere es mit eiserner Kraft. Aber dieses Gesetz wird dich nicht retten. Wie hat Jesus die Kraft aus der Sünde genommen? Matthäus 5, Vers 5. Vers 17, da sagt er, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wow! Jesus hat am Kreuz für dich das Gesetz erfüllt. Das heißt, er hat sich dran gehalten. Er hat die Strafe auf sich genommen, damit du es nicht mehr tun musst. Was? Echt? Ja, du musst es nicht mehr tun, um gerettet zu werden, um heiliger zu sein vor Gott. Er hat das Gesetz für dich komplett erfüllt. Und das ist die Kraft der Gnade. In Römer 6, Vers 23, denn der Sünde soll ist der Tod, das haben wir ja schon gehört. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Wir dürfen buchstäblich wieder von der Frucht des Lebens essen. Vom Baum des Lebens. Wir dürfen leben. Das ist ein Geschenk ohne Selbsttun. Gnade ist unverdient und kostenlos. Und du und ich, wir haben überhaupt nichts dafür getan. Ist es billig? Nein, billig war es nicht. Aber es ist kostenlos und unverdient. Obwohl du es nicht verdient hast, obwohl du nichts dafür geleistet hast und du kannst dir auch die Gnade nicht erleisten. Das Einzige, was du kannst, empfangen. Wir haben vorhin gehört in dem Bibelvers, da heißt es, wir haben immer wieder neue Gnade und Gnade empfangen. Empfangen. Empfangen ist nicht, ich sitze da und ich warte, bis irgendwas kommt, sondern dieses biblische Empfangen, da steht dieses griechische Wort Lambano drin. Und das bedeutet ergreifen. Es gibt ja, ich kann es euch mal demonstrieren, es gibt so verschiedene Formen vom Empfangen. Mach mal deine Hände auf. Genau. Sie wartet jetzt, bis ich komme und es ihr in die Hände lege. Seht ihr das? Oder ich komme und sage, hier hast du es. Nimm's. So. Das ist das Empfangen, was hier gemeint ist. Es geht um etwas im Glauben abzuholen und sagen, ja, ich warte nicht nur, dass es mir in die Hände fällt, sondern ich komme und ich ergreife es, weil Jesus es mir anbietet. Es hat was mit uns zu tun. Natürlich, aber es ist kein Gesetz, das du erfüllen musst, sondern eine Handlung, dass du hingehst und es holst. Du hast es auch absolut nichts dafür getan, außer es abgeholt. Das ist wie wenn man sagt, es gibt Freibier, aber man kriegt es nur, wenn man hingeht und es sich abholt. Ne? Also, genau. Die Gnade ist größer. Römer 5, Vers 20, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, das haben wir letzte Woche gehört, ist die Gnade überreich geworden. Was ist reich? Sehr reich ist reich. Ich wäre gerne reich. Ja, boah, toll, reich. Aber überreich heißt mehr als reich. Milliardären, mehr noch, also überreich. Und die Gnade ist überreich geworden, wenn in deinem Leben Sünde ist. Das steht da tatsächlich. Die Gnade ist überreich. Da gibt es keine Sünde und nichts in deinem Leben, was irgendwie zu schwer, was irgendwie zu groß, was irgendwie unmöglich wäre, dass Gott es dir vergibt. Sondern nein, er hat ein für alle Mal dir Gnade geschenkt und gesagt, hier, das ist mein kostenloses Angebot für dich. Nimm es. Ja, wow. Umso mehr Sünde, umso mehr Gnade ist da. Keine Strafe mehr. Wow. Keine Strafe mehr. Kannst du das vorstellen? Keine Strafe, steht in der Bibel, Jesaja 53, 5, da heißt es, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf mir, auf dass wir vielleicht irgendwann mal Frieden hätten. Nein, da heißt es, die Strafe liegt auf ihm. Welche Strafe? Deine Strafe. Deine Strafe liegt auf ihm. Vor. Wie sieht es mit der Strafe aus von dem, der neben dir sitzt? Auf wem liegt denn die? Auch auf ihn. Die Strafe von Miltenberg, das Gericht über Miltenberg, auf wem liegt es? Auf ihm. Und das ist unsere gute Nachricht. Und wenn wir anfangen, eine falsche Nachricht zu verkündigen, dann ist es kein Evangelium. Evangelium heißt gute Nachricht. Wenn wir anfangen und Gericht und Verdammnis predigen der Welt da draußen, hey, dann ist es keine gute Nachricht. Unsere Aufgabe ist es, Gnade zu predigen. Da ist Segen für Miltenberg. Da ist Segen für deine Familie bereit. Da ist Vergebung bereit. Komm und ergreif's, es ist kostenlos. Er liebt Miltenberg. Er liebt dich. Er liebt deine Eltern. Er liebt deine Kinder. Er liebt deine Schule, in der du gehst. Er liebt deinen Arbeitsplatz. Wo auch immer du bist. Gott hat Gnade. Und das ist unsere Botschaft. Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wow. Leider gibt es manchmal so ein Problem, wir vermischen das gerne noch. Gnade und Gesetz, wir vermengen das. Und dann kommt so ein komisches Ding raus, okay, ja, Jesus hat mir vergeben, aber ich muss ja noch dies und jenes tun, Bibel lesen, damit Gott mich liebt. Ich muss ja noch in die Kirche gehen, damit Gott mich liebt. Jetzt habe ich wieder einen schlechten Gedanken über meine Nachbarn, über meine Nachbarin gehabt. Oh nein, jetzt liebt Gott mich nicht mehr. Als Christ muss ich doch vergeben, aber ich schaff's irgendwie nicht. Das Problem ist, wir vermischen das so gern. Martin Luther soll einmal gesagt haben, wer Gesetz und Gnade voneinander unterscheiden kann, ist wahrlich ein Doktor der Theologie. Das Problem ist, dass wir auch ganz automatisch immer wieder ins Gesetz abgleiten, weil wir das gerade begreifen können, dass da wirklich Gnade für mich, für uns da ist. Und wenn wir das vermischen, dann ist es keine echte Gnade mehr, dann ist es so ein Hybrid. Dann bin ich noch so halb verdammt und ich laufe von so einem Halbversager zum was weiß ich und dann gibt es mal Zeiten, wo es mir besser geht und ich denke, okay, jetzt segnet mich Gott, aber morgen, da habe ich vielleicht eine Dummheit getan, da segnet Gott mich wieder nicht. Gnade kann sich in deinem Leben nicht entfalten, wenn wir das vermischen. Wenn wir Gesetz und Gnade vermischen, dann kann sich das nicht entfalten. Gott gab aber alles für dich, damit du die Gnade in deinem Leben erleben kannst und dass du die ganzen Auswirkungen der Gnade spüren kannst. Manche meinen, oh, jetzt wird gesündigt, jetzt müssen wir noch mehr Gesetz predigen, noch mehr Vorschriften. Aber in der Bibel heißt es doch, guck, dass du dein Leben in Ordnung kriegst. Wenn die Sünde zunimmt, müssen wir noch mehr Gesetz, ja, noch mehr Regeln. Oh, oh. Wisst ihr, was wir dann machen? Jetzt rauscht es. Genau, das machen wir erst raus dann. Ja, in unserem Leben. Ist das die Batterie oder? Hallo? Ja, geht wieder. Danke. Ich bin berauscht, danke. Denk nicht daran, dass wir noch mehr Gesetze predigen müssen, denn Römer 5, Vers 20, wir haben es vorhin gehört, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunimmt. Was ist, wenn wir mehr Gesetz predigen, mehr Regeln predigen? Was wird zunehmen? Die Sünde. Die Verdammnis. Wir werden uns anfangen, Masken aufzusetzen. Ja, in meinem Leben sieht es wirklich nicht so gut aus, aber ich muss ja, wenn ich in die Gemeinde komme, bin ich dann ein perfekter Mensch. Niemand weiß, was da für Leichen in meinem Keller begraben sind. Sie sind schon eine schöne, ist so eine schöne Maske auf. Ich bin der Heiligste, ich bin der Frommste. Die anderen, oh, die sind alle so schlimm. Meistens die, die dann anfangen, so Anklagen und so, und sie, die haben dann die meisten Sachen im Keller. Und es rauscht schon wieder. Soll ich ein anderes Mikrofon nehmen? Ich nehme einfach mal das hier. Ist das okay? Dann bin ich nicht mehr ganz so mobil, aber muss ja auch nicht. Ja? Wenn wir Gesetz predigen, dann ist es wie, als würden wir Holz ins Feuer werfen. Es wird noch mehr brennen. Umso mehr Sünde wird getan werden. Gericht und Strafe über Miltenberg. Kinder bekommen Angst vor Gott. Ich kenne Kinderlieder, die sind echt krass. Mir als in der Kinderstunde wurden manchmal Kinderlieder, was wir gelernt haben, und ich habe Angst vor Gott bekommen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Kennt ihr das Lied? Wer hat das so in der Kinderstunde gehabt? Ja? Denn der Vater im Himmel sieht herab auf dich. Ja? Oder den Vers, den ich vorhin gesagt habe, wie will ein Jüngling seinen Weg und sträflich gehen? Da gab es so ein Kinderlied.
Wie will ein Jüngling seinen Herrn gefallen, wenn er sich hält an Gottes Wort, wenn er sich hält an Gottes Wort? Du musst dich an Gottes Wort halten, sonst gefällst du ihm nicht. Und wie schnell gibt man auch anderen Gruppen irgendein Label? Oh, die halten sich nicht richtig an Gott. Das sind die aus einer ganz anderen Denomination, die denken alle ganz schief. Die sind nicht richtig. Oder die bösen Ungläubigen. Ja, nicht, ja, dass da irgendein Ungläubiger reinkommt, denn das ist ja Gericht Gottes. Weißt du, wenn wir solche Sachen zelebrieren und leben, dann werden wir auch die Auswirkungen davon erleben, nämlich Tod. Wir sterben einen Tod, den wir nicht sterben müssten. Denn da ist Leben in Fülle für dich und für mich bereit. Und lass uns biblisch werden. Warum singen wir nicht Lieder über Gnade? Mir ist vergeben. Yay! Trotz, dass ich Mist gebaut habe. Ist das eine Message an Kinder? Ja, es ist auch eine Message an Kinder. Natürlich müssen Kinder lernen, auch artig zu sein und diese ganzen Dinge. Aber nicht mit dieser Keule. Gott guckt da ganz scharf auf dich. Nein, wir müssen sagen, Gott guckt auf dich und er hat so viel Liebe, dass er dir alles vergibt. Echt? Alles? Ja, alles. Und wenn wir aber Gesetz predigen, dann ist es wie, als würden wir dem Feind auch wieder seine Waffen, die er eigentlich hat, in die Hand drücken. Kolosser 2, 13 bis 15, da möchte ich ganz kurz eine Klammer aufmachen. Ich denke, das ist eine sehr bemerkenswerte Stelle. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, das Gesetz, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Wie hat er den Feind völlig entwaffnet? Indem er die Kraft aus dem Gesetz genommen hat. Den Schuldschein, die Anklage, das Gesetz, das gegen dich gerichtet ist, ist aus unserer Mitte, wie heißt es hier, fortgeschafft. Und wenn wir es wieder herholen, dann geben wir dem Feind die Waffen wieder in die Hand und die Anklage kann wieder in unser Leben kommen. Und in das Leben unseres Nächsten. Er, der Feind, er ist der Ankläger der Brüder. Was erwarten wir denn, wenn wir Gesetz predigen? Umkehr? Umkehren kannst du nur aufgrund der Gnade, nicht aufgrund des Gesetzes. Denn das Gesetz hat keine Kraft, einen Menschen zu verändern. Aber halt mal, wir brauchen doch Sündenerkenntnis. Stimmt es? Brauchen wir Sündenerkenntnis? Ich glaube, die Rettung kommt nicht durch Sündenerkenntnis, sondern die Rettung kommt durch ein Gerechtigkeitserkenntnis. Denn wir haben letzten Sonntag haben wir gehört, die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit. Also muss ich nicht wissen, dass ich Sünder bin, das Erkenntnis ist eigentlich logisch, sondern ich muss für mich erkennen, dass ich gerecht bin durch Jesus. Und wenn ich diese Erkenntnis habe, dann wird es mich retten, dann wird es die Gnade in mir freisetzen. Römer 7, Vers 13, sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Wenn wir Gesetz predigen, dann schaffen wir wirklich ein Sündenbewusstsein in unserer Mitte. Ich bin schlecht, ich bin so klein, ich bin ein Wurm und gelte vor Gott nichts, weil ich bin so schlecht. Wenn wir Gericht prophezeien, ja, dann kommt dieses Verdammnisbewusstsein rein. Strafe, Verdammnis, Krankheit, Verlust, den ich auch verdient habe. Aber wir haben in Jesaja 53, Vers 5 gehört, die Strafe liegt auf ihm. Wo liegt die Strafe von Miltenberg? Auf Jesus. Wo liegt die Strafe deines Nachbarn? Auf Jesus. Wo liegt die Strafe deines Arbeitskollegen? Auf Jesus. Wo liegt die Strafe des Pastors? Auf Jesus. Wo liegt deine Strafe? Auf Jesus. Aber halt mal, wie verändern wir uns denn dann? Wenn wir wirklich nichts mehr halten müssen, dann kann ich ja tun, was ich will. Ja, einerseits stimmt es, du kannst tun, was du willst. Aber wie verändern wir uns dann? Ich kann dir sagen, dass trotz das Gesetz gepredigt wirst du da drin fallen. Du wirst so oder so sündigen, ob da einer Gnade predigt oder ob da einer Gesetz predigt. Warum? Weil wir das Gesetz nicht halten können. Du und ich, wir werden es nicht halten können. Aber nur wenn du unter Gnade sündigst, wirst du auch die Sünde überwinden können. Denn dann ist sie da für dich. Wenn du aber Gesetz hörst, dann wird es dich nicht verändern. Wenn du unter Gesetz sündigst, dann wirst du verdammt. Die Gnade regiert weiterhin. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gnade predigen. Gnade verändert uns nämlich. Und die Gnade erzieht uns, da werden wir noch mehr hören in kommenden Predigtreihen. Die Gnade ist es, die uns erzieht, nicht das Gesetz. Nicht das Gesetz wird dich verändern, sondern die Gnade Gottes. Ab wann gilt denn die Gnade? Immer. Aber wenn ich mich dann bekehrt habe und dann auch jetzt alles weiß, wie es richtig geht, dann muss ich doch. Nein, denn dann fällst du aus der Gnade. Galater 5, Vers 4 heißt, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Und seid aus der Gnade gefallen. Wenn du probierst mit deiner eigenen Anstrengung, wenn du probierst, es aus dir selbst heraus zu tun, wenn du es probierst, durch Gebote halten, wirst du immer wieder fallen. Es wird dir nicht möglich sein, zu überwinden. Es wird dir nicht möglich sein, dass der Segen Gottes sich in deinem Leben entfaltet. Denn nur die Gnade hat das Potenzial und die Kraft, dich tatsächlich von Kopf bis Fuß zu verändern, deine Lebenssituation zu verändern. Auch deine zukünftige Sünde liegt nämlich am Kreuz. Denn ganz ehrlich, ob du jetzt gestern gesündigt hast, dich dann irgendwann mal bekehrt hast, auch das war in der Zukunft des Kreuzes. So ist auch all deine zukünftige Sünde ist in der Zukunft des Kreuzes. Aber durch den Glauben leben wir in dieser Gnade. Immer wieder neu haben wir Gnade um Gnade empfangen. Römer 6, Vers 14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Ich habe da noch so ein Zitat. Mancher, der sich vor dem Gericht Gottes zu sehr gefürchtet hat, wird sich in der Ewigkeit ein klein wenig schämen müssen, dass er dem Herrn nicht noch mehr Gnade zugetraut hat. Das war der Johann Albrecht Bengel, der das gesagt hat. Galater 4. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Er hat dich losgekauft von den ganzen Geboten und von dem Gesetz. Und die Gnade ist immer wieder neu da und sie kam und sie blieb. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Das bedeutet, wir sollen in der Gnade leben. Gnade herrscht durch Gerechtigkeit. Ziehst du jetzt los und sagst, juhu, jetzt kann ich tun, was ich will und ich kann jetzt sündigen, dann hast du die Gnade nicht verstanden. Aufgrund, dass die Sünde nun keine Macht mehr hat, können wir lernen, anders zu leben. Die Gnade erzieht uns. Gegenseitig können wir uns ermutigen da drin. Gott erwartet auch deine Antwort. Wir können Gnade aneinander erweisen. Interessant, in dem Vers heißt es, dass durch Mose das Gesetz gegeben wurde, aber durch Jesus ist die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Die Wahrheit gehört damit dazu und die Wahrheit ist auf der Seite der Gnade, nicht auf der Seite des Gesetzes. Es ist wahr. Das mit Jesus ist wahr und die Gnade ist wahr, nicht das Gesetz und all die Verdammnis, die es mitbringt. Das ist nicht auf der Seite der Wahrheit. Die Wahrheit ist auf der Seite der Gnade. Johannes 8, Vers 32, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wer ist die Wahrheit? Jesus. Wer ist die Gnade? Auch die Gnade ist persönlich, denn hier heißt es, die Gnade ist zu uns gekommen. Sie wurde nicht gegeben, wie das Gesetz, übergestülpt. Nein, sie kam zu uns, sie kommt zu dir. Und wer ist die Gnade? Durch Jesus kam die Gnade. Jesus selbst ist Gnade pur. Und er hat uns gezeigt, wie Gott wirklich ist. Er ist voller Gnade für dich. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus hat, der hat die Gnade. Ist das fantastisch? Ist das toll? Ich glaube, es gibt nichts Besseres.